Ich wünsche euch einen schönen Tag. Nach meinem Eindruck ist er ziemlich schön draußen. Ja. Wir machen weiter in unserer Predigtserie zum Johannesevangelium. Und heute geht es um einen Text, der oft die Tempelreinigung genannt wird. Und man findet den, also das Entsprechende, in allen Evangelien. Ist also eine ziemlich wichtige Aktion Jesu gewesen im Tempel. Und es ist auch die Frage noch, ob es zwei davon gab oder eine, weil dieser Text in Johannes kommt schon in Kapitel 2 und bei den Evangelien Matthäus, Markus und Lukas ist das in der Passionswoche nach dem Einzug in Jerusalem. Es kann sein, dass es zwei gab, es kann aber auch sein, dass manchmal ein Evangelist mehr thematisch eine Sache platziert, das kommt öfters vor, nicht chronologisch, sondern nach dem Thema, weil er in dem Zusammenhang anderes sagt, wo das gut hinpasst. Ich würde das offen lassen, wenn man Johannes liest, hat man schon den Eindruck, das ist sehr gut eingebettet dort, wo es ist. Könnte also sein, dass es zweimal war, so hätte es auch Augustinus gesehen zum Beispiel. Gucken wir uns das an. Jesus eifert für das Haus seines Vaters. Und wir schauen uns erstmal sozusagen an, was hier passiert. Man hat hier in diesen Versen 12 bis 17 die Aktion. Danach stieg er hinab nach Kapernaum. Er selbst und seine Mutter, seine Brüder und seine Jünger, und sie blieben nicht viele Tage dort. Das knüpft direkt an die Hochzeit in Kana, über die ich das letzte Mal gepredigt habe, als ich über einen Johannestext gepredigt habe. Und das Passa der Juden war nahe, darum ging Jesus hinauf nach Jerusalem. Und er fand im Tempel die Verkäufer von Rindern, Schafen und Tauben und die dort sitzenden Geldwechsler. Da machte aus Stricken eine Peitsche und trieb sie alle aus dem Tempelbezirk. Auch die Schafe und die Rinder schüttete die Münzen der Geldwechsler aus und stieß ihre Tische um. Und den Taubenverkäufern gebot er, trage das von hier weg, mach das Haus meines Vaters nicht zu einem Kaufhaus. Seinen Jüngern fiel ein, dass geschrieben steht, der Eifer um dein Haus wird mich auffressen. Halten wir da mal inne. Stellt euch vor, ihr seid bis heute Morgen am Sonntag nicht hier nach Rothenburg gekommen, in die Kreuzkirche, sondern ihr werdet Juden. Es ist Passa. Und beim Passa, beim Pfingstfest und beim Laubhüttenfest sollten alle Männer an dem auserwählten Ort sein, wo Gottesdienst ist. Und die Frauen natürlich und die Kinder, soweit sie konnten und soweit es der Familie passte. Aber die Pflicht betraf die Männer. Und wenn Frauen und Kinder sozusagen gesund und munter waren, wollten die natürlich auch mit. Denn das war immer eine Riesensache. Jetzt stellt euch vor, ihr habt, wie schon erwähnt, die doppelte Einwohnerschaft von Jerusalems in der Zeit. Und viele Leute, wie auch Jesus zum Beispiel, der übernachtete immer irgendwo am Ölberg. Wir wissen nicht genau wo, beim Gethsemane wissen wir das. Das war dann im Freien. Und aber viele Juden würden also praktisch irgendwo in der Gegend von Jerusalem sein und die Stadt war brechend voll, es war große Feststimmung und Jesus hat sich auch auf den Weg gemacht und jetzt nimmt er sich ein paar Stricke, macht eine Peitsche und dann startet die große Überraschung. Jesus sagt ja mal an einer Stelle in Matthäus, kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernet von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für seine Seelen, für eure Seelen. Das ist, normalerweise ist Jesus sanftmütig. Und sanftmütig ist eine Einstellung, dass jemand nicht zur Gewalt neigt. Also du musst viel leisten, du musst viel tun und jemanden, der sanftmütig ist, dazu bewegen, so zu agieren, wie er das jetzt hier tut. Aber die Aktion war klar überlegt. Wenn man das vergleicht mit Matthäus, Markus und Lukas, Also wenn man sich alle Texte anguckt, dann ist es sogar so, dass er nach dem Einzug in Jerusalem, Palmsonntag, dass er dort sich erstmal alles anguckt und das geschieht dann später, was wir hier sehen in Johannes oder dann in der Parallele. Und die Frage ist quasi, was ist der Zweck? Warum macht Jesus das? Man hat hier in diesem Text einen Hinweis, das, was fett gedruckt ist, traget das von hier weg, macht das Haus meines Vaters nicht zu einem Kaufhaus oder zu einer Markthalle. Der Eifer um dein Haus wird mich fressen, wird mich auffressen. Das ist ein Zitat aus dem Psalm und irgendwann ist den Jüngern das eingefallen. Uns wird nicht gesagt, wann ihnen das eingefallen ist, also wann sie sich daran erinnert haben. Ob jetzt bei der Aktion oder ob sie später rückblickend diesen Psalm 69, Vers 10 gelesen haben und sich erinnert haben, das ist genau das, was in Jesus vorgegangen ist. Auf jeden Fall gibt uns dieser Text einerseits das Motiv. Jesus hat nicht zugelassen, dass der Tempelbezirk zum Kaufhaus wird, wo Menschen sich bereichern, weil der Zweck ein anderer ist. Also es geht eigentlich nicht um eine Tempelreinigung, weil der eigentliche Tempel, also das Allerheiligste und das Heilige, mit dem Bereich, wo dann die Gegenwart Gottes war, also gedacht wurde, im Allerheiligsten und im Heiligen würden nur Priester dienen, mit dem goldenen Räucheraltar zum Beispiel, was ein Symbol des Gebets ist, was tagtäglich stattfand. Das war auch nicht der Bereich, wo der Altar stand für die Tiere, wo die Tiere geopfert wurden. Da hatten die Priester Zugang und die Männer konnten die Opfertiere hinbringen, weil die hatten über den Vorhof der Männer, konnten die dann in die Gegend kommen. Die Frauen hatten einen Vorhof für die Frauen. Und das, was hier passierte, die Aktion war im Vorhof der Heiden. Man hatte also den großen Tempelbezirk, den Herodes der Große, der hatte in seinem 18. Regierungsjahr angefangen, den Tempel, den es schon gab, der aber nicht so groß war, also das Tempelgelände war nicht so groß, und der hatte angefangen in seinem 18. Regierungsjahr, das sagte uns Josephus, das Ganze riesig zu erweitern. Und die Klagemauer ist noch ein Zeugnis dafür. Wenn man die Klagemauer in Jerusalem anguckt, dann merkt man, da sind riesige Steine hingesetzt worden. Und das ist nicht der eigentliche Tempel, sondern es ging nur darum, ein Areal aufzuschütten, also dass man riesige Steine hinsetzt, sodass man ein Areal aufschütten konnte, wo dann wirklich zigtausende von Menschen innen drin anbeten konnten und Gottesdienst feiern konnten. Oder dass genug Platz ist für also wirklich riesig, riesig große Menschenmengen. Und das fing also an im 18. Jahr von Herodes. Das war wohl 22 vor Christus. Und die erwähnen hier in dem Text, dass es 46 Jahre gedauert hätte, den Tempel zu bauen. Das heißt, wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt, als das Gespräch stattfand, war von diesem 22 vor Christus bis dann, das wird je nachdem, wer das dann datiert, denkt man zwischen 24 bis 29 nach Christus unserer Zeitrechnung, dass das Gespräch stattgefunden hätte. Und dann wurde also das aufgeschüttet, so dass der eigentliche Tempel, der schon vorher da war, der wurde also nicht versetzt oder so, sondern nur das Areal wurde riesig erweitert. Und Herodes, der sogenannte Große, hat einen Haufen Dinge gebaut im Laufe seiner langen Regierungszeit. Und das ist sozusagen das Ding, das war das Größte, was in Bezug auf die Religion der Juden und ihren Glauben, das war das Größte und Gewaltigste. Aber er hat noch andere Sachen gebaut. Und das war auch eine ziemliche Leistung. Und das hat nachher auch ungeheuer Eindruck gemacht. Also, und Jesus kommt jetzt im Rahmen seines Dienstes dorthin. Und er hat das, was hier passiert, das ist der Vorhof der Heiden. Und in der Parallele, ich lese mal gerade aus einen Paralleltext aus dem Markus-Evangelium, dann kann man das auch noch sehen, dass die Sachen, die da passierten, waren dieselben. Von daher kann es gut sein, dass es auch eine Aktion war. Da steht in Markus 11, Vers 15 folgende bis 17. Und sie kamen nach Jerusalem und Jesus ging in den Tempel und fing an, hinauszutreiben die Verkäufer und Käufer im Tempel, und die Tische der Geldwechsler und die Stände der Taubenhändler stieß er um und ließ nicht zu, dass jemand etwas durch den Tempel trüge. Und er lehrte und sprach zu ihnen, steht nicht geschrieben, mein Haus wird ein Bethaus heißen für alle Völker, ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Und es kam vor die hohen Priester und Schriftgelehrten, und sie trachteten danach, wie sie ihn umbrächten. Sie fürchteten sich nämlich vor ihm, denn alles Volk verwunderte sich über seine Lehre. Und am Abend gingen sie hinaus vor die Stadt. Hier merkt man auch an der Stelle in der Parallele, dass diese Aktion Jesus in absolut akute Lebensgefahr brachte. Das war also nicht einfach nur mal so ein Publicity-Stunt, den man sich erlaubt, sondern das war eine Sache, die war lebensgefährlich. Und man merkt auch im Neuen Testament, wenn irgendwelche Feinde von mir planen, mich umzubringen, als Jude im ersten Jahrhundert, war der sicherste Weg, war irgendeine Anklage, du hast was verbrochen und versündigt in Bezug auf den Tempel. Und man merkt das. Auch bei Jesus kommt das ja in seinem Gerichtsprozess, sind ja die falschen Zeugen, die ihn dann verdreht zitieren. Aber ihre Zeugnis stimmt nicht überein. Aber das hing auch mit dem zusammen, was er hier sagt, brecht diesen Tempel ab und in 3 Tagen richte ich ihn auf. Das war ein ziemlich berühmtes Wort, das dann aber zum Teil verdreht worden ist. Er würde selber den Tempel zerstören, darauf würde Todesstrafe stehen, oder er würde gesündigt haben gegen den Tempel inhaltlich. Bei Paulus hat man versucht, ihn umzubringen, weil man dachte, er hätte einen Heiden, über den Bereich des Vorhofs der Heiden hinaus in den Bereich gebracht, wo er nicht darf. Und man hat archäologisch die Tafeln gefunden, wo das genau dran stand, eine Warnung an Heiden. Wenn ihr weitergeht als hier, dann seid ihr des Todes und ihr seid selber schuld. Es ist also die Aktion, die ihr hier macht, und Jesus wusste es natürlich, die Aktion, die ihr hier macht, wusste er, kann mich mein Leben kosten. Und deswegen haben die Jünger auch gesagt, die erinnerten sich später, der Eifer um dein Haus wird mich auffressen, das heißt, der bringt mich um. Der Eifer um dein Haus wird mich umbringen. Und jetzt, wie kann man sich das vorstellen, was passiert hier eigentlich? Der Tempelkomplex mit diesem Vorhof der Heiden, der war sehr günstig gelegen. Ich habe gerade gelesen, dass Jesus verboten hat, dass Leute etwas durch den Tempel trügen. Ne? Kann man sich fragen, warum sollte jemand was durch den Tempel tragen? Es geht nicht um den Tempel selber, sondern es geht um diesen Tempelbezirk, um diesen Part von dem großen, großen Tempelareal, das der Herodes, der sogenannte Große, hat aufschütten lassen und dann, und das war halt die beste Abkürzung quer durch die Stadt. Wenn du in der Gegend von Jerusalem in der Gegend A bist und du wolltest etwas tragen zu Gegend C da hinten, dann gehst du sozusagen, was die Abkürzung, weil muss ich vorstellen, Jerusalem war natürlich gut gebaut, da gab es zum Teil auch enge Gassen und so weiter, und wenn man jetzt von einer Gegend hin wollte in die andere, dann konnte man da sozusagen eine Abkürzung machen. Jetzt stellt euch vor, nehmt das mal alles zusammen, du hast Passafest, zigtausende extra Menschen sind da, du hast Leute, die wollen für das Passafest Lämmer kaufen und alles Mögliche, da war also richtig, das war ein Riesenbazar. Und da war was los. Und Jesus sagt, es steht geschrieben, und er zitiert Jesaja, mein Haus soll ein Bethaus heißen allen Völkern, ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Und er verbindet diese Jesaja-Stelle mit Jeremia 7. Und in Jeremia 7 ist das Stichwort Räuberhöhle. Das ist die Tempelpredigt von Jeremia, wo er die Israeliten warnt. Er warnt die Juden und die Leute in Jerusalem, wenn sie nicht Buße tun, wird Gott den Tempel zerstören. Und das ist in der Lebzeit von Jeremia eingetroffen. Und indem Jesus das zitiert, dass Jeremia gepredigt hat, ihr müsst Buße tun, und die Sache mit der Räuberhöhle, die ist so, Jeremia 7 steht dann, hier ist es Herrn Tempel, hier ist es Herrn Tempel, hier ist es Herrn Tempel. Das ist sozusagen so ein Schlachtruf, so ein Statement. Und dann sagt Gott, Und ihr benutzt das so, dass ihr dort jemanden ermordet. Und dann kommt ihr in meinen Tempel und sagt, ich bin sicher. Und ihr benutzt das dazu, dass ihr dort die Ehe brecht und dann kommt ihr in meinen Tempel und sagt, hier ist es ja ein Tempel, ich bin sicher. Und Gott wird Jerusalem verteidigen und hier wird nie was passieren. Und dann hast du praktisch eine Räuberhöhle in dem Sinne, die Räuber, die machen immer von ihrer Höhle aus ihre Ausfälle und ermorden und hier jemanden rauben ihn aus und machen hier ein Verbrechen, dort ein Verbrechen und ziehen sich dann immer zurück in die Räuberhöhle und denken, das ist die Festung und Gott wird uns verteidigen. Und den Zahn hat Gott ihnen gezogen durch die Predigt von Jeremia. Natürlich haben sie Jeremia gehasst, aber er hat sie alle überlebt. Das ist auch interessant. Der beste König, den er erlebt hat, war Josia und die anderen waren halt abgefallene, gottlose Menschen, die Gott nicht gehorcht haben, die gesalbt waren zum Sohn Gottes, Sohn Davids, jeweils der König auf dem Thron vom Sohn als Sohn Davids, aber die haben gegen Gott agiert. Jeremia hat sie angepredigt und sie haben das Wort nicht umgesetzt. Und deswegen ist das bringt Jesus das auf den Punkt. Dieser Markus-Text, Gottes Plan ist, dieses Haus soll die Menschheit zu Gott zurückgewinnen. Und dieser Vorwurf der Heiden, um den es hier geht, das war weniger eine Tempelreinigung, das war ein Statement für die Weltmission. Was Jesus hier macht, ist, er wollte den Vorwurf der Heiden freimachen von dem Zweck, den sie dafür hatten. Und beide Äußerungen Jesu in Johannes und auch in Matthäus, Markus, Lukas mit der Räuberhöhle gehen darin, dass das eigentlich Geschäft war. Kaiaphas und Co., die wurden steinreich. Im Englischen würde man sagen filthy rich. Richtig, die wurden steinreich. Das war ein sagenhaftes Business. Und die verdienten an allem, was hier erwähnt ist. Die verdienten an den Rindern, die verdienten an den Schafen, die verdienten an den Tauben, die verdienten an dem Geldwechseln, an der Umtauschrate. Die verdienten an allem. Und das Geld floss in ihre Kassen. Deswegen wollten die Jesus gleich umbringen. Als sie merken, was hier los ist, das war jetzt ein Machtkampf. Indem Jesus in der Passionswoche kam und indem er diese Peitsche machte, müsst ihr euch das vorstellen, das ist ein Mann. Das hat ja nicht Jesus mit 12 Jüngern gemacht, sondern er hat diese Peitsche gemacht und er hat das Ganze in Gang gesetzt. Oh, da war was los. Das waren Haufen Rinder, das waren Haufen Schafe und da waren viele Tische der Geldwechsler, die er umgeschmissen hat. Bei den Taubenhändlern hat er halt gesagt, tragt das raus, tragt das weg, weil das waren ihre Tauben, das waren ihre Käfige und sie durften es wegtragen, aber sie mussten es wegtragen. Und wenn da jemand quer durch den Tempel ging, um was zu tragen, von Bezirk A nach B in Jerusalem, dann sagt er, du trägst das hier nicht lang. Das heißt, hier geschah etwas im Herzen Jerusalems durch diese Aktion Jesu, was in dieser Form in den letzten Jahrzehnten noch nie da war. Und damit hat Jesus ein Faktum geschaffen und interessant ist, sie fragen ihn nicht, also sie fragen ihn, sie lassen ihn nicht verhaften. Sie hatten die Tempelpolizei, die Leute waren alle da, die Waffen waren da, die Tempelpolizei waren da. Aber die hatten Angst vor Jesus. Sie wussten, dass Jesus Tausende von Anhängern hatte. Sie wollten ihn gefangen nehmen. Und da ist ja auch, sind ja uns Texte überrichtet, wo sie sagten, also das, was wir machen, können wir nicht am Fest machen. Das ist zu brenzlig, Passafest. Das war ja sozusagen das Unabhängigkeitsfest der Juden. Das war immer hochpolitisch. Und deswegen hat Pilatus ja sogar, um die Gemüter zu beschwichtigen, immer einen besonderen Gefangenen freigelassen, um sozusagen die Wogen zu glätten. Das war immer ein Teil seiner Politik. Und das heißt, die haben gewusst, wir können das nicht am Passa machen, aber Gott wollte, dass alles dann schließlich am Passa geschieht, weil Christus das Passalamm ist und der zum Passafest gestorben ist als Lamm Gottes für die Sünden der Welt. Und vorher, ein paar Tage vorher, passierte das hier. Das heißt, wir haben hier den Eifer und der Eifer ist die brennende Liebe. Es ist eine Liebe, eine Eifersucht, die nicht zulässt, dass eine Frau fremd geht mit jemand anders. Und die Frau ist in dem Fall das Volk Israel, Gottes Braut, Gottes Frau. Der Bund vom Sinai ist sozusagen auch bildlich gesprochen Ehebund, wo Gott der Eheherr ist und Israel Ja gesagt hat auf die Werbung Gottes durch Mose. Und dasselbe wird aufgegriffen für die Gemeinde als Braut des Lammes, aber das ist dann letztlich das himmlische Jerusalem. Die Gemeinde ist das Volk Gottes auch und die Stadt, wo das Volk Gottes zu Hause ist, ist das himmlische Jerusalem, die auch die Hütte Gottes ist bei den Menschen. Also das ist dasselbe Thema wie hier. Das ist das Haus Gottes. Es ist ein sehr großes Haus Gottes. Es geht immer um die Idee, Gott und Menschen leben zusammen, wie Mann und Frau oder wie Vater und erstgeborener Sohn. Dass die Familie Gottes, darum geht's und darum kämpft Jesus. Und er kämpft, und er weiß, es kostet mich das Leben. Stell dir das mal vor. Er ist ja nicht träumerisch nach Jerusalem gegangen, sondern hat den Jüngern schon immer gesagt, was passiert? Das, 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 das. Und der wichtigste Punkt ist, sie bringen mich um. Und jetzt muss man sich das vorstellen. Was für eine Liebe ist das zu Gott, seinem Vater? Was für ein Eifer, was für eine Eifersucht, dass er nicht zulassen kann, dass Gott und Mammon nebeneinander hier Business treiben. Das Business Gottes ist die Rettung von verlorenen Sündern. Das sagt der Opferaltar, das sagt so viel. Das Business Gottes ist, dass Menschen ihn anbeten im Geist und in der Wahrheit. Das ist die Symbolik vom Räucheraltar mit dem Räucherstoff, diesen importierten, teuren, wohlriechenden Stoff, der da verbrannt wurde, um zu zeigen, dass Menschen aus reinem Herzen und von voller Liebe erfüllt Gott anbeten, Worship, in God's Presence, was wir vorhin hatten für heute Abend. Und jetzt kommen die Leute, die das wollen, und sie werden ausgenommen. Ja, da kommt einer mit seinem eigenen Schaf. Das Schaf ist fehlerlos und er kommt dahin in den Tempel von Jerusalem und er möchte das opfern. Und gucken sich das an, guckt ihr doch das rechte Bein da hinten an. Das ist doch nicht vollkommen. Geh mal hin und kauf dir ein vernünftiges von denen, die wir rein erklärt haben. Merkt ihr, wo der Businessplan ist? Und wer hat die Kontrolle über all die Schafe, die in der Nähe von Jerusalem in Bethlehem, ne, siehe Lukas, die da in Bethlehem bewacht wurden? Wer konnte sagen, dass das Tier ist vollkommen oder nicht vollkommen? Wer checkte das? Das waren die Priester und Sadduzäer war der und die Sadduzäer-Partei und das war Zadok ist die Familie, von der Priester kommen musste und Kaiaphas war der Chef, ja. Das Geld, das gewechselt werden muss. Du konntest kein heidnisches, säkulares, römisches, götzendienisches Geld oder mit dem Cäsarkopf darauf konntest du da nicht reinschmeißen. Du musstest, wenn du opfern willst, wenn du was in die Kollekte geben willst, oder musst vernünftiges Geld haben, musst du Scheckel haben, ja. Und die dumme Umtauschrate, wer legt die fest? Und praktisch an all dem haben die verdient. Ungeheuer, ungeheuer verdient. Ohne Ende. Natürlich mussten alle die besten Stände, wenn du was verkaufen willst, wenn du Rinder loswerden willst, Schafe loswerden willst, natürlich muss das so nah wie möglich am Altar sein. Wer will in irgendeiner Gegend von Jerusalem sein Tier kaufen, durch die ganzen Gassen durch? Die besten Plätze sind natürlich da oben. Und wer verleiht die Plätze? Wer lässt die Leute da sein? Kaiaphas und Co. Das ist sagenhaft, ja. Und jetzt kommt einer, Jesus von Nazareth, kommt, macht sich aus Stricken eine Peitsche und bumm, legt los, ja. Und all die Tiere rennen natürlich wie verrückt, ja. Und die rennen raus. Und natürlich die Besitzer hinterher. Er musste die noch nicht mal selber schlagen, ja. Er treibt die Tiere raus und unterwegs stößt er die Tische um und so. Das war eine sagenhafte Aktion. Aber jetzt überleg mal, über dein eigenes Leben. Wir sollen als Gläubige auch ein Tempel sein für Gott. Müsste Jesus auch manchmal eine Peitsche nehmen, um aufzuräumen, dass wir das nicht vermischen, dass wir das, was eigentlich Gott zusteht, dem, der heilig, heilig, heilig ist, die Ehre, die ihm zusteht, dass wir da was vermischen? Daraufhin antworteten die Juden und fragten ihn, was für ein Wunderzeichen zeigst du, dass du das tun darfst? Jesus beantwortete ihnen das wie folgt, zerstört diesen Tempel, dann werde ich ihn in 3 Tagen aufrichten. Daraufhin erwiderten ihm die Juden, innerhalb von 46 Jahren ist dieser Tempel erbaut worden und du wirst ihn in 3 Tagen aufrichten? Er aber redete von dem Tempel seines Leibes. Als er nun auferstanden war von den Toten, erinnerten sich seine Jünger daran, dass er dies gesagt hatte und glaubten der Schrift und dem Wort, das Jesus geredet hatte. Und während er nun in Jerusalem war, zur Zeit des Passa, zur Zeit des Festes, kamen viele zum Glauben an seinen Namen, weil sie die Wunderzeichen sahen, die er tat. Er selbst aber, Jesus, vertraute sich ihnen nicht an, weil er sie alle kannte. Und weil er es gar nicht nötig hatte, dass jemand Zeugnis gäbe über einen Menschen, weil er selber jeweils erkannte, was in dem jeweiligen Menschen war. Wenn man sich das Ganze anguckt hier, man sieht die Jesu brennende Liebe für das Haus Gottes und die verzehrt ihn bis zum Tod. Und er wusste, das ist die Antwort. Er wusste, das kostet mich das Leben. Trotzdem macht das. Man könnte jetzt fragen, das ist doch gar nicht vernünftig, Leute. Die haben natürlich nachher, nachdem sie ihn abserviert haben, haben sie das alles wieder weitergemacht wie vorher. Aber da würde man nicht verstehen, worum es hier geht. Wer hat Jesus gesandt? Der Vater. Wer hat ihn inspiriert, das zu machen? Der Vater. Die Dreieinigkeit war hier am Werk und hat Israel ein Signal gegeben. Das Signal ist, wenn ihr eine Räuberhöhle daraus macht, wenn das hier das Zentrum der Mafia ist, dann wird dieses Zentrum der Mafia zerstört. Und das ist innerhalb von 40 Jahren passiert. Gott hat sein Volk gewarnt. Was passiert noch? Ja? Jesu göttliche Kraft richtet Gottes Haus in 3 Tagen wieder auf. Den Tempel, das waren die 46 Jahre. Und es ist die Ironie der Geschichte, die 46 Jahre bis zu diesem Gespräch. Und es ist das etwas Ironisches. Man muss sich vorstellen, der Tempel wurde weitergebaut. Der war gar nicht fertig zum Zeitpunkt des Gesprächs. Der Herodes war zwar schon verstorben, aber das, was er angestoßen hat, was da gebaut werden soll, es war ein Projekt, das erstreckte sich über Generationen. Und wisst ihr, wann das fertig geworden ist? Kurz vor der Zerstörung. Das ging noch weiter. Wenn das hier das Jahr 31 oder so war, also als die Passionswoche war und die Kreuzigung Christi war, 66 begann der jüdische Krieg sozusagen in dem Sinn, dass er richtig ausgebrochen ist. Er dauerte 7 Jahre, bis Masada fiel, aber Jerusalem fiel 70. Das heißt, du hast wirklich 40 Jahre und dann war das Ding weg. Kein Stein bleibt auf dem anderen, hat Jesus hier schon in der Woche gesagt. Das ist der Hammer. Das ist der Hammer. Aber jetzt merkt man gleichzeitig, wie Christus den einen Tempel durch den anderen ersetzt. Als Christus am Kreuz starb und er den Todesschrei von sich stieß, da zerriss der Vorhang im Tempel von oben nach unten. Und das war hoch, das war wie so ein Schäfer da oben, wie ein hoher Vorhang von ganz oben bis dahin. Da würde keiner von uns rankommen. Aber man konnte erkennen, dass es von oben nach unten zerrissen wurde. Das heißt, in dem Augenblick, wo Christus, der Sohn Gottes, starb, der Tempel Gottes war, der den alten Tempel ablöste, da wurde das Allerheiligste geöffnet für uns. Das ist ja das Riesige. Das war ja immer dicht. Das war in der Stiftshütte dicht, das war im Tempel Salomos dicht, das war im zweiten Tempel dicht. Niemals konnten gewöhnliche Menschen vor Gottes Thron kommen und ihn wirklich sehen und ihm begegnen. Es war immer abgegrenzt. Und der Tod Christi reißt diesen Vorhang und diese Wand, diese Trennwand von meinem Vater im Himmel, von deinem Vater im Himmel weg. Das heißt, das ist mehr, hier in diesem Text ist mehr als nur Tempelreinigung im Sinne von, wie viele es verstehen, sondern das ist ein Missionsstatement. Es geht darum, Jesus beansprucht den Vorwurf der Heiden und will sagen, Gottes Haus erreicht nicht nur Israel. Gottes Haus erreicht alle Völker. Und Gottes Haus wird alle Völker erreichen. Das ist eine Prophezeiung aus Jesaja. Mein Haus wird ein Bethaus heißen allen Völkern. Und indem Christus sein Leben lässt und gekreuzigt wird, ist er der, der tatsächlich das macht. Das ist genau aus dem Text in Jesaja. Genau dort wird prophetisch gesagt, wer jetzt alles dazugehört. Auch der Eunuche und auch die Heiden. Genau der Text dort, nach Jesaja 53, nach dem prophezeiten Tod des Messias, des Knechtes des Herrn, genau das geschieht da, dass Gott sein Haus öffnet für alles. Jesu göttliche Kraft richtet Gottes Haus in 3 Tagen wieder auf. Und woher die 3 Tage? Warum redet Jesus von 3 Tagen? Und das findet sich im Alten Testament. Und das fand man praktisch in Hosea 6. Hat man die 3 Tage. Das ist aus den 12 kleinen Propheten, der erste Prophet von dem 12-Propheten-Buch. Und da es so wichtig ist, lese ich das gerade mal vor. Kapitel 6, Vers 1 und 2 kommt, wir wollen uns wieder zum Herrn. Kommt, wir wollen wieder zum Herrn, denn er hat uns zerrissen, er wird uns auch heilen. Er hat uns geschlagen, er wird uns auch verbinden. Er macht uns lebendig nach 2 Tagen, er wird uns am 3. Tage aufrichten, dass wir vor ihm leben. Die Auferweckung der Toten, die Gott geschlagen hat, am 3. Tag, das ist hier im Plural, im Licht des Neuen Testamentes wissen wir, dass durch die Auferstehung Christi am 3. Tag er zum Geist gemacht worden ist, der lebendig macht. Er hat einen neuen Leib und er hat die Möglichkeit, alle Toten lebendig zu machen. Er wird das machen leiblich am Tag der Auferstehung und geistlich, jeder, der wiedergeboren wird, ist von Christus auferweckt worden. Jetzt stellt euch das mal vor, in diesem selben Text. Die fragen ihn, also ich in Klammern sozusagen, was du hier tust, ist super dreist. Darauf steht eigentlich die Todesstrafe. Jetzt musst du uns mal sagen, warum denkst du, dass du dir das erlauben kannst? Was ist das göttliche Wunderzeichen, das du tust? Und er sagt, brech diesen Tempel ab, zerstört diesen Tempel und in 3 Tagen richte ihn auf. Natürlich, die haben gedacht, das sei der Tempel mit den 46 Jahren. Wenn die den selber zerstören würden, dann würden sie ja die Todesstrafe kriegen. Das können sie alle nicht machen. Das ist eine Zwickmühle, ja. Sie können nicht, Jesus gibt ihnen eine Antwort und gibt ihnen keine Antwort. Wir wissen, dass die Antwort super ist. Aber sie standen ohne Antwort da. Ähnlich ist es ja mit der Taufe des Johannes bei den Matthäus, Markus, Lukas. Da stellen sie dieselbe Frage und er sagt, ich beantworte euch diese Frage, wenn ihr mir folgende meine Frage beantwortet. Das war legitim, auf eine Frage mit einer Gegenfrage zu antworten. Wenn ihr mir die Frage beantwortet, die Taufe von Johannes, war die vom Himmel oder war die von den Menschen? Wieder Zwickmühle. Der Herr war genial, Leute. Wenn der seinen Mund aufgemacht hätte und so geredet hätte vor Pilatus, Pilatus hätte ihn freigelassen. Egal, was es gekostet hätte. Aber er war bereit, als Lamm Gottes für uns zu sterben, für dich und mich, aus Liebe. Und man hat das die 3 Tage auch noch beim Tod. Das ist 4. Mose, Kapitel 19, Vers 19. In dem Text dort geht es um die rote Kuh. Und die rote Kuh war eine gewisse Zeremonie. Und das Ergebnis war am Ende die Asche der roten Kuh. Und die Asche der roten Kuh mit Wasser wurde benutzt, um die Menschen zu reinigen, die durch die Berührung eines Toten unrein geworden waren. Das war eine ganz starke Verunreinigung, kultisch gesehen. Und du durftest nicht mehr am Gottesdienst teilnehmen. Das musste jeder machen, es war Gesetz. Das heißt, man darf davon ausgehen, dass bei jedem Todesfall in Israel irgendwelche Leute das machen mussten, weil sie sonst nicht mehr Gott dienen konnten. Und sozusagen, das musste erstmal, diese Frage der Unreinheit musste erst bewältigt werden. Und da sind 2 Tage wichtig, der 3. und der 7. Tag. Das heißt, die Juden wussten, immer wenn ich in Berührung kam mit dem Tod, muss ich gereinigt werden durch diesen Ritus, mit diesem Wasser. Und die beiden wichtigsten Tage in der Woche, die mich reinigt, ist der dritte Tag und der siebte. Der siebte natürlich als Bild der Vollkommenheit, die Reinigungsprozession ist vorbei. Die sieben Tage sind durch, es ist vollkommen, du bist vollkommen rein, kannst wieder in Gottesdienst. Aber der dritte Tag war auch drin. Das heißt, Gott hat hier in dieser symbolischen Sache für alle Beerdigungen Israels den dritten Tag hervorgehoben, dass der dritte Tag entscheidend ist, um dich zu reinigen von der Verunreinigung durch den Tod. Und deswegen passt das natürlich hervorragend, dass Hosea sagt, Gott hat uns zwar getötet, er hat uns geschlagen und getötet, aber jetzt wird Gott uns nach zwei Tagen am dritten Tag wieder lebendig machen. Und das ist der Grund, warum Christus nicht schon am Sabbat auferstanden ist. Hätte er machen können. Er hat sich dann halt nicht am Sabbat auferweckt, sondern am Sonntagmorgen, auch in Erfüllung von anderen Texten in der Tora. Man hat hier, stell dich das mal vor, Jesu göttliche Kraft. Wer kann den stoppen? Der kommt nach Jerusalem, er weiß, er wird getötet, er wird gekreuzigt, er weiß aber auch, ich wecke mich selber wieder auf. Und ich weise darauf hin, hier das Zeichen der Vollmacht ist, nicht, dass der Vater mich auferwecken wird oder der Geist Gottes mich auferwecken wird, sondern er sagt, ich mache das selber. Der Vater hat es auch gemacht in anderen Texten und der Geist Gottes auch, Römer 1, Vers 4. Aber hier in diesem Text, das heißt, Jesus stellt sich hier hin, ohne dass sie ihn verstehen, aber wir verstehen es, er sagt, ich bin Gott. Das ist mein Haus. Und ihr habt überhaupt nichts zu sagen. Ihr seid die Räuber. Ihr seid die Mafia. Und ich werde einen heiligen Tempel Gottes bauen, der die ganze Welt erfassen wird. Da werden Menschen sein aus allen Völkern, aus Israel und aus allen Völkern. Und ihr werdet verloren sein. Wenn ihr euch nicht bekehrt, wenn ihr euch nicht Buße tut, dann merkt man, mit was für Vollmacht Jesus hier auftritt, ohne mit der Wimper zu zucken. Das gefällt mir. Auch heute wird die Kirche angefochten, auch heute wird das Haus Gottes bekämpft, auch heute gibt es Menschen, die das Haus verunreinigen. Paulus warnt mal, wer den Tempel Gottes zerstört, den wird Gott zerstören, 1. Korinther. Das Thema ist immer noch aktuell. Der Stein, der Tempel mit Steinen gemacht, der ist weg. Aber das Haus Gottes als Gemeinde Gottes ist da. Und nichts wird diese Gemeinde zerstören. Nichts. Der sie schützt und der sie baut, ist allmächtig. Für mich ist das ein großartiger Text. Und er liebt die Menschen. Jesus kennt alle Menschen von innen her, besonders die bei Gott zu Hause sind. Er hat diese Wunder getan und obwohl die Obersten ihn hassten und immer guckten, wie können wir den umbringen, wuchs die Anzahl der Leute, die an ihn glaubten, wuchs, wuchs, wuchs und wuchs. Aber er ist zu keinem hingegangen und gesagt, übrigens, ich bin der Messias. Er hat zwar für uns verständlich deutlich geredet, aber nicht so, dass er sich Einzelnen anvertraut hätte. Das, was beeindruckend ist, das ist ein wichtiges Thema in Johannes, es wird hier eingeleitet, wie Jesus jetzt sich Menschen zuwendet und sie gewinnt. Zum Beispiel hier am Ende, das ist direkt vor Kapitel 3. Das nächste Mal predige ich dann über Nikodemus. Und das fängt so an, es war ein Mensch. Das ist genau, greift auf unseren Text zurück. Das heißt, immer wenn Jesus Menschen begegnete, und das wird jetzt kommen, er begegnet Nikodemus, er begegnet der Frau am Jakobsbrunnen. Und wir werden das immer wieder sehen. Wenn der Leute sah, wie die Frau am Jakobsbrunnen sagt, der hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Das heißt, Jesus sagte mit dem Satz, 5 Männer hast du gehabt und der du nun hast, ist nicht dein Mann, hat die Frau gedacht, das fasst mein Leben zusammen. Und bei Nikodemus, der redet noch und Jesus sieht schon genau die Frage im Herz und er beantwortet die Frage, die er gar nicht ausgesprochen hat. Und so ist er auch zu dir und zu mir. Wir haben einen wunderbaren Hirten, der gute Hirte. Ich bin der gute Hirte. Ich kenne meine Schafe. Und meine Schafe kennen meine Stimme. Das klappt hervorragend. Ich habe in dem Sinn gar keine Sorge, dass Jesus Gemeinde baut und dass er alle seine Schafe kriegt. Er wird kein Schaf verlieren, Leute, nicht eins. Das gefällt mir. Dieser Mann, der gleichzeitig Gott ist, hat eine brennende Liebe für Gottes Haus. Er lässt diese Liebe so stark wie ein Feuer in sich wirken, dass sie ihn auffrisst bis zum Letzten. Er stirbt. Er stirbt dafür, dass Menschen und Gott zusammenwohnen können. Und er öffnet die Tür, indem er selber aufersteht von den Toten und beweist damit seine göttliche Vollmacht, dass er Gott ist, weil er sich selber auferweckt. Und er nutzt die Kenntnis von den Menschen, um ihnen auch zu helfen. Wir haben das hier schon gesehen, Kapitel 1. Er sieht Simon, den Sohn des Johannes, und sagt, du wirst Kephas heißen. Er, Nathanael, sagt, was soll aus Nazareth Gutes kommen, haben wir gesehen. Und er sieht ihn und sagt, ein Israelit, in dem kein Falsch ist. Und der sagt, woher kennst du mich? Auch in einem Satz zusammengefasst, was der Teil, das bin ich. Ja, woher kennst du mich? Das heißt, wir werden das sehen, dass Jesus, indem er Leuten begegnet, sie erkennt und liebt und gewinnt und rettet. Amen.